Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell vom 12. Februar 2026. Es begrüßt Sie Andreas Peter. Weil auch wir nicht nur von Luft und Liebe und Ihrer Treue zu uns unser Informationsangebot auf die Beine stellen können, sind wir umso mehr dankbar über Werbung, die bei uns geschaltet wird. Heute von der Zeitung Junge Freiheit. Und diese Woche in der Jungen Freiheit: Essen ist politisch, allein oder in Gemeinschaft. Fast Food oder selbstgekochtes Menü. Esskultur ist ein Bollwerk unserer Gemeinschaft, lesen Sie von den Ritualen des Beisammenseins, denn auch die Mahlzeit ist Ausdruck unserer Lebensart. Die Politik leistet Beihilfe zur Zerstörung der Zivilisation. Im Interview spricht Michael Klonowski über sein neues Buch und empfiehlt Genuss gegen schlechte Politik. Darum ist unsere traditionelle Lebensart der entscheidende Widerstand gegen das Vernichtungswerk woker Kollektivisten. Die Epstein-Akten enthüllen ein globales Netzwerk von Machtmissbrauch, Erpressung und Menschenhandel. Trotz Konsequenzen bleiben Fragen offen. Wie in Verschwörungstheorien sind Geheimdienste, Königshäuser und weltbekannte jüdische Persönlichkeiten involviert. Riskieren Sie einen Blick in den menschlichen Abgrund. Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Und damit vom Pekuniären zum Journalistischen. Wir reden mit dem Romanisten Robert Kopp über ein aktuelles Interview des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, in dem er einmal mehr für eine souveräne, von den USA emanzipierte EU und ein pragmatisches Verhältnis zu Russland wirbt. Der deutsche Journalist Ernst von Waldenfels wird über seine Eindrücke während einer jüngst beendeten Reise in die Ukraine berichten. Unser Kontrafunk-Kollege Thomas Hoffmann erläutert uns das Für und Wider von künstlicher Intelligenz am Beispiel eines gerade bekannt gewordenen veritablen Skandals um eine auf KI spezialisierte Internetplattform, der eklatante Sicherheitsmängel offenbarte. Und Martina Binnig hat in ihrem Kommentar die Regulierungswut der EU-Bürokratie im Fokus. Henry Kissinger meinte einmal, wen er denn anrufen soll, wenn er mit Europa sprechen möchte. Dieser Satz gehört zu den am meist zitierten in der Welt, aber es gibt bis heute keine verifizierte Quelle für diesen Satz. Er beleuchtet ein gravierendes und nach wie vor aktuelles Problem. Wie schnell kann ein Staatenbund aus 27 souveränen Nationalstaaten überhaupt auf Weltpolitik reagieren? Der französische Präsident Emmanuel Macron thematisiert diesen Geburtsfehler der EU immer wieder. Zuletzt in einem vielbeachteten Interview, das er mehreren Zeitungen gleichzeitig gab, darunter auch der Süddeutschen Zeitung. Macron beschwört darin noch einmal die Notwendigkeit einer EU, die souveräner werden und auftreten muss, will sie in 5 Jahren nicht hinweggefegt worden sein. Redet da der internationale Staatsmann Macron oder der innenpolitisch unter Druck stehende französische Präsident? Wir erhoffen uns Antworten auf diese und andere Fragen vom Romanisten und Frankreich-Experten Professor Robert Kopp. Herzlich willkommen, Herr Kopp.
Herzlich willkommen.
Herr Kopp, ist Macron innenpolitisch so stark unter Druck, dass er auf die beliebte Ausweichmethode Außenpolitik wechselt?
Ja, er ist seit einiger Zeit unter Druck, respektive in Umfragewerten ist seine Popularität auf einem recht tiefen Stand. Noch etwa 19% der Franzosen vertrauen ihm. Diese Kurve ist letztens wieder ein bisschen angestiegen, weil er versuchte, in Davos Trump die Stirne zu bieten. Aber Frankreich steht einigermaßen still, und zwar, weil im nächsten Monat, im März, Kommunalwahlen anstehen und in ein bisschen mehr als einem Jahr Präsidentschaftswahlen. Die Franzosen haben ihren Blick also hauptsächlich auf innenpolitische Probleme gewendet und das Außenpolitische, das traditionell weniger Platz einnimmt, interessiert sie vielleicht ein bisschen weniger.
Aber Emmanuel Macron hat, was seine Analyse der EU und was also mögliche Lösungsvorschläge betrifft, im Wesentlichen doch recht, oder?
Ja, natürlich hat er recht. Wiederholt das Ähnliche, um nicht zu sagen das Gleiche, seit er im Amt ist. Er hält immer wieder Reden zu Europa und mahnt immer wieder Europa, doch eine stärkere Souveränität aufzubauen. Er ist ja nicht der Einzige. Draghi in seinem letztjährigen Bericht verlangt ja das Gleiche. Nur der jetzige Aufruf, Europa solle sich zusammenraufen und gemeinsame Schulden machen, um mindestens auf drei wichtigen Gebieten, nämlich der Verteidigung, des Klimaschutzes und der künstlichen Intelligenz, gemeinsam zu investieren. Dieser Aufruf ist eigentlich bereits schon wieder verhallt.
Ist die wenig euphorische Unterstützung für Macron, würde ich jetzt mal behaupten wollen, vor allem aus Berlin, vielleicht der Tatsache geschuldet, dass man befürchtet, dass Frankreich eigentlich die Führungsrolle in der EU beansprucht?
Ja und nein. Frankreich möchte vor allem gemeinsame Schulden machen, weil Frankreich selber so hoch verschuldet ist, dass es selber den Schuldenberg nicht noch mehr öffnen kann. Und genau wie zur Zeit des Covid versucht Macron, den Europäern eine gemeinsame Verschuldung schmackhaft zu machen. Das ist im Covid teilweise gelungen. Er hatte damals 750 Milliarden beantragt und davon etwa die Hälfte bekommen. Im jetzigen Fall möchte er 1200 Milliarden pro Jahr und das ist natürlich eine Illusion.
Wie soll die EU eigentlich so schnell umgebaut werden, wie Macron sich das vorstellt? Es ist ja ein Supertanker, der bekanntlich einen langen Bremsweg hat. Wie soll die EU also zu einem schnellen, wendigen Kreuzer werden innerhalb kürzester Zeit? Da hat ja gesagt, wenn wir das in 5 Jahren nicht schaffen, sind wir weg vom Fenster als EU.
Ja, der Aufruf ist natürlich so terminiert, dass er 2 Tage vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Belgien lanciert wurde. Es ist eine Art Versuchsballon und man wird ja morgen sehen, wie die Reaktionen aussehen. Aber Europa ist eh und je gespalten. Europa hat langsam reagiert in der Sache der Subprime. 2008 hat etwas schneller reagiert zur Zeit des Covid und einigermaßen schnell, als Russland die Ukraine überfallen hat. Aber Europa wird sich nicht so schnell einigen können, denn auch das viel beschworene französisch-deutsche Team funktioniert ja nur halb. Von diesem Tandem ist im Übrigen in Frankreich viel mehr die Rede als in Deutschland. Es geht ja zurück auf den deutsch-französischen Vertrag von 1963 zwischen Adenauer und de Gaulle. Aber man weiß ja, dass dieser Vertrag vom Bundestag mehr oder weniger ausgehöhlt worden ist, bevor er in Kraft getreten ist, indem der Bundestag eine Präambel verabschiedet hat, in der steht, die Atlantische Vereinigung sei stets wichtig, um nicht zu sagen wichtiger als der deutsch-französische Vertrag. Und innerhalb von Europa sieht man ja auch, wie schwer sich die einzelnen Länder tun, sich von Amerika ein bisschen unabhängiger zu machen. Sei es zum Beispiel in Sachen Verteidigung. Von den 27 Staaten, wenn es mir recht ist, haben bereits etwa 13 den neuen Flieger F-35 gekauft und nicht das französische Modell oder den Eurofighter.
Es besteht ja schon lange der Verdacht, dass die EU deshalb nicht einheitlich mehr ist, weil genügend, ich sag's mal, US-amerikanische U-Boote in europäischen Regierungen verankert sind. Vor allem in Osteuropa, also den 3 baltischen Staaten, aber auch Polen. und dass auch der deutsche Bundeskanzler als ehemaliger BlackRock-Lobbyist kein großes Interesse zu haben scheint, dass die EU tatsächlich sich emanzipiert von den USA. Besteht dieser Verdacht zu Recht, dass also vor allem Frankreich ausgebotet werden soll? Man weiß ja, dass Trump Macron nicht ausstehen kann, sodass die EU eigentlich nicht so sehr gegen die USA oder Russland oder China, sondern eigentlich gegen die Saboteure im Inneren kämpfen muss.
Sie haben vollkommen recht. Die meisten europäischen Regierungen sind relativ nachsichtig mit Trump und bestreiten auch hinter vorgehaltener Hand den Führungsanspruch oder den vermuteten Führungsanspruch von Frankreich. Dieser Führungsanspruch ist natürlich umso illusorischer, als Frankreich seit 50 Jahren über seine Verhältnisse lebt und dadurch auch nicht glaubwürdiger wird. Seit über 50 Jahren, man hat es ja jetzt wieder in allen Zeitungen und an allen Radio- und Fernsehstationen sehen und hören können, hat Frankreich kein ausgeglichenes Budget mehr und seine Verschuldung wächst und wächst und wächst. Und auch der Beamtenapparat wächst ständig, auch wenn sämtliche Regierungen immer mit dem Programm antreten, den ein bisschen einzuschränken und die Schuldenbremse ein bisschen anzusetzen. Und dadurch ist die Glaubwürdigkeit von Frankreich in Europa natürlich einigermaßen angekratzt. Wobei man anfügen muss oder anfügen soll, dass Frankreich natürlich auch eine Atommacht ist und daher eine besondere Stellung beanspruchen könnte, ähnlich wie England, wobei man bei England beifügen muss, dass England den Schlüssel zur Atombombe ja nicht selber in den Händen hält, sondern es sind die Amerikaner, wobei Frankreich selbstständig operieren kann oder könnte.
Macron hat ja nie wirklich aufgehört, mit Moskau zu reden. Und das macht ihn ja bei vielen Hardlinern der transatlantischen Community verdächtig. Er hat jetzt auch in dem Interview nochmal aufgefordert zu einem mehr oder weniger pragmatischen Umgang mit Russland, also dass die EU mit Russland reden müsse und irgendwie zurechtkommen müsse. Ist diese erneute Aufforderung von Macron, sich mit Russland irgendwie zu verhalten, eigentlich der Todesstoß für seine Initiative?
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er war der Letzte, der noch versucht hat, mit Putin zu diskutieren, wurde aber von Putin verschaukelt und sagt jetzt seit einiger Zeit, irgendwelche Kanäle müssten wieder geöffnet werden. Der Friede werde ja früher oder später mal kommen und man müsse auch wieder lernen, mit dem Gegner zu leben. Frankreich möchte eine gewisse Vermittlerrolle einnehmen, es wird aber nicht gelingen, denn Frankreich hat nicht die Unterstützung der europäischen Länder, der baltischen Staaten sowieso nicht und auch nicht der osteuropäischen Länder. Und daher wird der Vorschlag von Frankreich wahrscheinlich auch ins Leere stoßen.
Noch einmal abschließend die Frage, was hat Frankreich auf die Waagschale zu werfen, dass vielleicht in europäischen Regierungen darüber doch nochmal nachgedacht wird, wir folgen dem Vorschlag von Macron. Ist es nur in Anführungszeichen das Atompotenzial oder eben ein gewisser Pragmatismus, eine lange Tradition in diplomatischen Dingen?
Ich glaube nicht, dass das Gewicht von Frankreich als Atommacht Schwerwicht, das wird eigentlich nicht ganz wahrgenommen. Vielleicht eine pragmatische Lösung zu suchen, könnte den einen oder anderen doch noch auf seine Seite bringen. Aber ich vermute, dieser Versuchsballon wird als solcher von den europäischen Staatschef und Regierungschef einigermaßen schnell beseitigt. Es wäre ja nötig, einstimmig darüber zu befinden. Und das ist natürlich eine vollkommene Illusion.
Ist das jetzt das letzte Aufbäumen von Emmanuel Macron gewesen, wenn, was Sie vermuten, sich abzeichnet, dass die anderen EU-Staaten nicht mitziehen werden, ihn sozusagen kalt dastehen lassen, dass er dann resigniert aufgibt? Oder wie schätzen Sie das ein?
Nein, er wird nicht resigniert aufgeben. Er wird versuchen, weil er innenpolitisch mehr oder weniger untätig sein wird für das nächste Jahr, nichts mehr machen kann. Sein Spielraum ist absolut eingeengt. Er wird versuchen, außenpolitisch sich ab und zu noch zu Wort zu melden, um zu existieren. Aber das ist eine Sache der Kommunikation. Er kann ja nicht schweigen. Er muss sein Mandat irgendwie zu Ende führen und die einzige Bühne, wo er noch ab und zu ein bisschen auftreten kann, ist die internationale Bühne. Innenpolitisch ist er bereits abgeschrieben.
Das heißt, er hat innenpolitisch auch niemanden, der ihn unterstützt in diesem Kurs?
Nein, er hat innenpolitisch niemanden, der ihn unterstützt in diesem Kurs, außer seine engsten Anhänger. Er versucht ja jetzt noch zu retten, was zu retten ist. Und die Presse merkt manchmal etwas ungehalten an. Eigentlich gehe es ihm nur noch darum, seinen engsten Mitarbeiter und Gefährten irgendwie zu versorgen. So zum Beispiel die Ernennung von der Budgetministerin, der 40-jährigen Handelshochschulabsolventin Montchalin als Präsidentin des Rechnungshofs oder aber jetzt der Rücktritt des Chefs der Notenbank, der seine Stelle freigibt, dass Macron noch einen Nachfolger nennen kann. Das wird in der Presse einigermaßen kritisiert als das Versorgen von ehemaligen Weggenossen und Freunden. Und das ist absolut das Zeichen eines Fin de règne, das Ende einer Ära.
Weltbekannt geworden ist der legendäre Auftritt des damaligen französischen Außenministers Villepin in 2003 im UN-Sicherheitsrat, wo er sehr entschieden, sehr vehement sich gegen die Kriegspläne der USA und ihrer Verbündeten gegen den Irak gewendet hat. Ein solcher Ausnahmeauftritt ist nicht von Frankreich mehr zu erwarten, weder von Macron noch von sonst irgendwem.
Nein, ist nicht mehr zu erwarten. Ich weiß nicht, welche Persönlichkeit eine solche Rede heute noch und an welchem Anlass halten könnte. Villepin ist auch im politischen Abseits seit einiger Zeit. Es war tatsächlich das letzte Aufbäumen Frankreichs und das letzte überzeugende Plädoyer für eine eigenständige Außenpolitik. Es war ja ganz klar, dass Irakkrieg angezettelt wurde aufgrund von absoluten Falschmeldungen der Bewaffnung des Irak. Man hat uns ja über Monate angelogen mit diesen weitreichenden Waffen von Saddam Hussein und es hat sich ja auch herausgestellt, dass die Intervention in ein absolutes Desaster mündete im Nahen Orient. Das ist übrigens auch, Klammerbemerkung, vermutlich der Grund für das Zögern von Trump, weil er weiß, man kann ein Regime nicht so einfach auswechseln. Nein, also ein Auftritt wie der von Villepin, der ist eigentlich nicht zu erwarten. Ich wüsste nicht von wem.
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat erneut für eine souveräne EU und eine realistische Beziehung zu Russland plädiert. Wir haben darüber mit dem Romanisten und Frankreich-Experten Professor Robert Kopp gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kopp.
Vielen Dank auch Sie.
In wenigen Tagen jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum vierten Mal. Obwohl die US-Administration unter Donald Trump erheblichen Druck aufgebaut hat, damit sowohl Russland als auch die Ukraine einem Waffenstillstandsabkommen zustimmen, scheint das Schweigen der Waffen in der Ukraine nach wie vor in unbestimmter Ferne. Die ukrainische Zivilbevölkerung leidet mittlerweile nicht mehr nur an den ständigen Angriffen mit Drohnen und Raketen, sondern vor allem anderen frieren die Ukrainer, weil Russland gezielt die Energieversorgung in einem sehr harten Winter attackiert. Jedenfalls ist es das, was wir derzeit hauptsächlich aus deutschsprachigen Medien über die Ukraine erfahren. ohne es tatsächlich verifizieren zu können. Denn bei allem nachvollziehbarem Leid im Krieg muss man sich immer der Gefahr von gezielter Propaganda gewahr sein. Der Kontrafunk gehört zu den wenigen Medien, die mit Menschen sprechen können, die tatsächlich unabhängig aus der Ukraine berichten können. Einer dieser Menschen ist der deutsche Journalist Ernst von Waldenfels, mit dem wir jetzt verbunden sind. Hallo, Herr von Waldenfels.
Guten Tag, Herr Peter.
Herr von Waldenfels, Sie sind vor kurzem von einer Reise in die Ukraine zurückgekehrt, die Sie auch nach Kiew geführt hat. Es wird immer berichtet, dass Russland gezielt die Energieversorgung angreift, aber auch zivile Einrichtungen wie etwa ganz normale Wohnhäuser.
Naja, also dass die Russen ganz normale Wohnhäuser gezielt angreifen, das glaube ich nicht. Dafür sind es viel zu wenige, die Städte sind viel zu groß. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, was zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Ein Haus habe ich gesehen, nur Odessa, das zerstört war, aber sonst habe ich keine Häuser gesehen, die zerstört waren. Die Russen greifen ganz gezielt die Energieversorgung an. Und Sie müssen sich vorstellen, in Kiew und in Odessa und in all diesen ukrainischen Städten ist es so wie im gesamten ehemaligen Ostblock, dass man Kraft-Wärme-Kopplungen hat. Das bedeutet, die Heizung wird mit gigantischen Thermallageanlagen wird das durch diese riesigen Städte gepumpt, das warme Wasser. Und dann gibt es 1, 2, 3, 4, je nach Größe der Stadt, Heizkraftwerke, die liefern gleichzeitig den Strom. Aber hauptsächlich sind Heizkraftwerke und diese Heizkraftwerke werden gezielt zerstört und auch die Elektrizitätswerke. Die einzige Ausnahme sind die AKWs, die werden nicht angegriffen, aber hier besteht auch die Gefahr, dass dann die Umspannanlagen angegriffen werden. Die AKWs liefern ungefähr ein Drittel der Stromversorgung. Bis jetzt funktioniert das noch. Was die Russen auch gemacht haben, ist, sie haben den Zugang zu einem gewaltigen Erdgasspeicher im Westen der Mongolei zerstört. Also das Erdgas ist noch da, kann aber nicht rausgeholt werden. Aber die Russen greifen nicht die Überland-Pipelines an, weil sie wahrscheinlich nach dem Krieg nochmal wieder Gas exportieren wollen. Das ist eben noch vorhanden. Die Gasleitungen sind da und da wird eben jetzt Gas aus dem Westen in die Ukraine gepumpt.
Herr von Waldenfels, wie oft gab es während Ihres Aufenthaltes Luftalarm? Mussten Sie in einen Bunker oder die U-Bahn?
Luftalarm wird in der Ukraine ignoriert. Die Leute drehen den Kopf kurz um und das war's. Also so nachts hört man die Sirenen und dann hört man irgendwelche Einschläge, so wie bei uns im Feuerwerk. Ja, dann fällt der Strom aus. Oder man merkt es auch daran, dass ein Luftangriff in Gange ist, weil zum Beispiel das GPS ausfällt. Also man ist in dieser riesigen Stadt in Kiew und auf einmal weiß man nicht mal, wo man ist. Dann weiß man, dass die Russen angreifen, weil dann wird das GPS abgestellt, damit die russischen Drohnen sich nicht orientieren können, beziehungsweise die Raketen.
Wie muss man sich als außerhalb der Ukraine lebender Mensch das vorstellen? Wie ist der normale Alltag in Kiew? Kann man überhaupt von einem halbwegs normalen Alltag sprechen? Also kann man einkaufen, funktionieren die Nahverkehrsmittel? Kann man ins Theater gehen, ins Kino, solche Sachen? Oder merkt man eben sehr schnell und sehr deutlich, man befindet sich in der Hauptstadt eines angegriffenen Landes?
Aber man merkt es sofort. Also ich meine, ich war vor einem Jahr da und der Unterschied ist gewaltig. Ich würde sagen, die Hälfte der Geschäfte sind geschlossen. Was noch funktioniert, das hat meist einen Generator vorm Haus und riesige Generatoren. Also es ist ein riesiger Lärm, der dort herrscht in der Innenstadt. Die Lebensmittelversorgung funktioniert noch. Öffentlicher Nahverkehr, also die Metro funktioniert noch. Aber zum Beispiel die Trolleybusse, die einen riesigen Vorort von Kiew, das ist Trojeschina, versorgen, die funktionieren nicht mehr. Das bedeutet, man ist jetzt mit Dieselbussen unterwegs. Es sind nur sehr wenige Leute auf der Straße. Ich denke, ein großer Teil der Bevölkerung ist aufs Land geflohen oder ins Ausland, weil es ist natürlich fast unmöglich zu überleben oder es ist sehr schwierig zu leben, wenn es in der Wohnung nur noch ein paar Grad über Null hat, wenn die Reizungsrohre geplatzt sind. Es gibt nur ein paar Stunden Strom am Tag.
Wie ertragen die Menschen das? Haben Sie mitbekommen, wie die Menschen mit diesen Verhältnissen umgehen?
Man muss sagen, dass es noch nie so schlimm war. Also letzten Winter gab es zwar auch Angriffe und auch in den Wintern davor auf die Stromversorgung, auf die Heizkraftwerke, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was diesen Winter los ist. Ich glaube, die Leute sind eher resigniert. Man versucht sich irgendwie einzurichten. Zwischen den riesigen Plattenbauten sind so Wärmezelte eingerichtet, wo Generatoren warme Luft in die Zelte blasen. Das nächste Problem ist das Abwasser, wenn es dann warm wird, dass die Abwasserrohre platzen und die unteren Stockwerke mit Fäkalien überfüllen. Also man hat jetzt auch angefangen, Komposttoiletten einzurichten in den Hinterhöfen. Ansonsten, ich glaube, ein großer Teil ist wirklich aufs Land gegangen. Also die, viele Leute haben ja noch aus Sowjetzeit Datschas, so kleine Gartenhäuschen mit einem Ofen, die holen dann irgendwo her Holz. Oder sie sind ins Ausland gegangen. Also ich bin mit dem Bus aus Berlin nach Kiew gefahren. Der Bus war vielleicht zu 10% besetzt. Umgekehrt sind die Busse wohl alle voll.
Ich habe vor einem halben oder dreiviertel Jahr mit einer Frau gesprochen, die Verwandtschaft in der Ukraine besucht hat und die unter anderem auch in Kiew war. Und die erzählte, dass, wenn man Geld hat, eigentlich man sich alles leisten kann beziehungsweise alles bekommt, was man so benötigt, auch vor allem gesundheitliche Versorgung, Medikamente und so weiter. Warum lässt die ukrainische Regierung ein Missverhältnis zu, statt eine gleichberechtigte Versorgung auch für Menschen mit wenig Geld in einem Krieg zu organisieren?
Also die Organisation ist generell schlecht in der Ukraine. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Also ich war am Hauptbahnhof und dort wurde ich angesprochen, wurde mir so ein Bändel aufgedrängt von der ukrainischen Armee. Und dann habe ich mich näher mit dieser jungen Frau unterhalten, hat sie herausgestellt, sie behält das Geld für sich, um ihr Studium zu bezahlen. Also das ist schon bedenkenswert. Die wollten noch nicht mal meinen Ausweis sehen. Dann gibt es in dem Land 2 Millionen Uchilianti. Das bedeutet, das sind Männer, die sich vor der TCK, das ist diese Gruppe, die die Leute auf der Straße mit Zwang rekrutiert, verstecken. Also das sind so ungefähre Zahlen, so genau weiß man es nicht. Letzten November hieß es, es gibt ungefähr 500.000 Deserteure. Generell muss man sagen, dass in den besseren Vierteln sozusagen war ja bis vor kurzem auch noch sehr viel Geld vorhanden aus dem Ausland. Das ist jetzt sehr viel weniger geworden, seitdem die Amerikaner ihr USAID eingestellt haben, also diese ganzen Propagandamedien nicht mehr finanzieren. Und jetzt kommt halt hauptsächlich noch Geld aus Europa. Ich glaube, das ist nichts Neues, dass die Armen und Alten sehr schlecht versorgt werden, dass das soziale System in der Ukraine sehr schlecht ist. Im Krieg ist es natürlich umso schlimmer geworden.
Gibt es so etwas wie Kriegsmüdigkeit in der Ukraine oder sind die Ukrainer am Ende eben doch Patrioten?
Das ist eine sehr schwere Frage. Man muss erstmal bedenken, dass die Ukraine ein sehr vielfältiges Land ist. Also der Westen der Ukraine ist am patriotischsten und dort wird auch nur ukrainisch gesprochen. Kiew ist von vornherein nicht ganz so patriotisch wie der Westen der Ukraine und im Süden und im Osten ist die Stimmung dann nochmal eine andere. Ich würde sagen, es ist sehr schwer von den Leuten herauszukriegen, was sie wirklich denken, weil es nicht ungefährlich ist. Aber ich war auch ein paar Tage in Odessa. Odessa ist eine Hafenstadt ganz im Süden des Landes, die rein russischsprachig ist und die 2014, das war eine Untersuchung des Kiewer Instituts für Soziologie, sich separatistisch gezeigt hat. Nicht ganz so stark wie Lugansk, also die beiden Oblasten, wo der Krieg ausgebrochen ist, der Bürgerkrieg 2014, aber auch relativ stark. Und nur deshalb würde ich sagen, ist die Stimmung allgemein Kriegsmüdigkeit. Also dort haben die Leute wirklich die Nase voll. Dass es so ist, dafür spricht auch, dass vor ein paar Tagen der Chef des Oblast Nikolajew, das ist ein direkter Nachbaroblast von Odessa, auch im Süden, dass der gesagt hat, jetzt muss er allmählich mal Schluss sein, wir brauchen Frieden, der Donbass soll aufgegeben werden. Und das ist ein recht populärer Gouverneur und dass er so etwas sagt, das deutet, denke ich, darauf hin, dass die Stimmung schon sehr, sehr im Keller ist.
Sie hatten Odessa angesprochen. Odessa ist ja der einzige noch verbliebene Hafen, der Zugang der Ukraine zum Schwarzen Meer. Befürchten die Bewohner von Odessa, dass doch wahr wird, was ja oft behauptet wird, dass Russland versuchen wird, Odessa einzunehmen, eine Art Landbrücke zu Transnistrien herzustellen? Oder sagen sich die Menschen in Odessa, so schlimm wird es nicht kommen?
Odessa ist noch schlimmer dran als Kiew. Das ist mein fester Eindruck gewesen. Also dort ist die Versorgung mit Wasser und Strom und Heizung noch schlechter als in Kiew. Und ich habe den Eindruck, dass dort eine allgemeine Resignation ist. Also es ist völlig egal, was da kommt. Die Leute denken darüber auch nicht großartig nach. Denen ist es eigentlich egal. Die wollen nur, dass der Albtraum ein Ende hat. So ist mein Eindruck gewesen unter der normalen Bevölkerung. Ich meine, es ist auch die Frage, inwieweit diese sogenannte normale Bevölkerung überhaupt eine wichtige Rolle spielt. Ich würde sagen, es ist eine kleine aktivistische Minderheit, die die Öffentlichkeit bestimmt, also auch in Odessa. Ich glaube aber, der Großteil der Bevölkerung, die denken einfach nach darüber, wie sie jeden Tag überleben, wie sie mit dieser Situation klarkommen. Das dauert jetzt schon Wochen dort an, dass es keinen Strom gibt und kaum Heizung.
Welchen Eindruck haben Sie, wie in der Bevölkerung in der Ukraine? Wie nehmen die die von den USA vorangetriebenen Waffenstillstandsverhandlungen wahr? Oder fühlen sich die Ukrainer vom Westen verraten und verkauft?
Ich glaube, es gibt so eine allgemeine Stimmung des Zynismus und der Resignation. Also bei sehr vielen Leuten ist so mein Eindruck. Ob sie sich verraten und verkauft fühlen, also ich denke mal, es kommt auch darauf an, wie man gestimmt ist, ob man jetzt patriotisch gestimmt ist, ob man im Gegenteil eher der Meinung ist, okay, jetzt lassen alle 5 Grade sein, lassen sich irgendwie Frieden schließen. Das ist schwer zu sagen.
Seit 4 Jahren tobt in der Ukraine ein von Russland begonnener Krieg. Wie sieht der Alltag eines normalen Ukrainers abseits der Kriegsberichterstattung aus? Wir waren im Gespräch mit dem Journalisten Ernst von Waldenfels, der vor kurzem von einer privaten Reise in die Ukraine nach Deutschland zurückgekehrt ist und uns über seine Eindrücke berichtet hat. Vielen Dank, Herr von Waldenfels.
Sehr gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Sogenannte künstliche Intelligenz wird nicht nur jeden Tag öffentlich mit ihrem Für und Wider debattiert. Ohne künstliche Intelligenz ist unser Alltag überhaupt nicht mehr denkbar, weil sie bereits überall wie selbstverständlich angewandt wird. Doch gerade das macht nach wie vor vielen Menschen Sorgen und nun scheinen die schlimmsten Ängste diesbezüglich neue Nahrung bekommen zu haben. Ein Skandal erschüttert die Szene, der viele sonst sehr lautstarke Propheten der künstlichen Intelligenz auf einmal sehr nachdenklich werden lässt. Eine Plattform namens Moldbook, auf der sich KI mit KI unterhält, hat wie ein offenes Scheunentor sensibelste Daten frei zugänglich machen lassen. Das Leck ist zwar geschlossen, aber die Verunsicherung ist natürlich groß. Wir wollen das jetzt vertiefen mit meinem Kollegen Thomas Hoffmann, der sich in unserer Redaktion nicht nur mit dem guten Ton beschäftigt, sondern vor allem auch mit künstlicher Intelligenz. Hallo Thomas.
Hallo Andreas.
Thomas, ich gehe davon aus, dass die allermeisten vom Moldbook-Skandal nur am Rande etwas erfahren haben. Und wenn ja, werden viele wahrscheinlich nichts verstanden haben, vermute ich mal. Warum sollte uns alle dieser Skandal alarmieren?
Das kann man aus verschiedenen Winkeln betrachten und ich will jetzt mal kurz die Geschichte, wie es überhaupt zu diesem Moldbook kam, erklären. Es gibt da einen Entwickler in Österreich, der heißt Peter Steinberger und der hat mit Hilfe von KI einen ganz besonderen Chatbot programmiert. Das Ganze nennt sich Agent, also es soll ein KI-Agent sein, sowas wie ein persönlicher Assistent, der dir lästige Aufgaben abnimmt. Das Problem, das damit verbunden ist, ein solcher Agent braucht natürlich Zugriff auf deinen Rechner. Also wenn du willst, dass der E-Mails schreibt, dann muss der natürlich auch Zugriff auf deine E-Mails haben. Und wenn er diesen Zugriff hat, dann können eben auch Dinge passieren, die man so nicht plant. Das liegt einfach an der Technik, die da dem Ganzen zugrunde liegt. Also die Technik sind diese Sprachmodelle, LLMs. Also wir kennen das in Form von ChatGPT zum Beispiel, das ja doch sehr viele Leute mittlerweile auf der Welt benutzen. Und diese Sprachmodelle haben die Fähigkeit, eine Konversation mit Menschen zu führen, sind auch darauf programmiert, möglichst menschlich zu wirken. Und der Agent, dem ein solches Sprachmodell zugrunde liegt, der kann dann noch etwas mehr. Da wird noch zusätzliche Software programmiert, die dann eben dafür sorgt, dass zum Beispiel E-Mails beantwortet werden. Wenn jetzt aber da wieder eine E-Mail zurückkommt und in dieser E-Mail geschickt eine Eingabeaufforderung verpackt wird, also ein sogenannter Prompt, man nennt es dann Prompt Injection, also da kommt eine Eingabe, die man eigentlich nicht wollte, von vielleicht einem völlig Fremden, das könnte ja eine Spam-Mail sein, aber in dem Text liest sich dann eben ein Befehl an deinen Agenten. Und dann kann es schon sein, dass der dann per E-Mail mal ganz persönliche Dinge, auf die er eben Zugriff hat auf deinem Rechner, verschickt. Und das ist jetzt auch in diesem Zusammenhang passiert. Also diese Agenten, die haben eine Riesenwelle geschlagen in der Szene. Es waren dann sogar teilweise Mac Minis ausverkauft, weil man auf den Dingern das daheim laufen lassen kann. Nur gibt es da auch eine Schnittstelle zum LLM, ja, das dem Ganzen zugrunde liegt. Und das kostet. Und Leute haben da mal kurz bis zu $300 am Tag verbraten. Und man stellt sich dann schon die Frage, wenn man da 100.000 im Jahr bezahlt für einen KI-Assistenten, der auch noch so große Sicherheitsprobleme mit sich bringt, ob man da nicht vielleicht sich doch lieber an einen persönlichen Assistenten in Menschenform wenden sollte.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Thomas, dann betraf es sowohl private Internetseiten als auch kommerzielle, oder wie muss ich das verstehen?
Ja, also was da entstanden ist unter dem Begriff OpenClaw oder Moldbook, das war dann eine Art Social Network, in dem KI-Agenten miteinander sprechen. Das gibt es auch jetzt noch. Es kam dann nur recht schnell raus, dass viele dieser Agenten eben doch einen menschlichen Ursprung haben, also da ganz konkret Menschen saßen. Und man muss das ja auch so verstehen, dieser Agent führt ja letztlich nur das aus, was ein Mensch ihm sagt. Und wenn der Mensch ihm jetzt sagt, laber mal drauf los, dann kann es natürlich sein, dass da lustige Sachen geredet werden. Aber dem jetzt eine tiefere Bedeutung beizumessen, also da ist eine Religion entstanden und so hieß es, aber da hat auch der Hersteller selber gesagt, also der Erfinder, sage ich mal, dieser Peter Steinberger und auch dann die Leute, die dieses OpenClaw-Netzwerk aufgestellt haben, dass das alles dann doch eher ein größerer Spaß war. Nur wurde es eben für die Teilnehmer teilweise dann aus Spaß ernst, weil die eben sensible Daten da verloren haben. Und ein solches Datenleck zu schließen ist eigentlich kaum möglich, weil das eben in der ganzen Architektur dieser Technologie so verankert ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist bereits die Implementierung der Plattform skandalträchtig gewesen. Also muss man davon ausgehen, dass der Fall Moldbook nur die Spitze des Eisbergs ist?
Davon kann man insofern ausgehen, als dass es sich da ja um ein Open-Source-Projekt handelt. Und das bedeutet, da ist auch freier Zugriff auf den Code möglich. Und solche Projekte entstehen jetzt in diesem Bereich künstliche Intelligenz, die entweder Texte, Bilder oder auch Audiomaterial erzeugen kann. Solche Projekte gibt es da jetzt eben massenhaft, weil im Prinzip jeder Entwickler in seinem Keller, der eine lustige Idee hat, das dann auch über entsprechende Plattformen sehr schnell, sehr weit im Internet verteilen kann. Und es gibt dann immer Leute, die mit drauf aufspringen. Ich bin mir sehr sicher, dass es da einiges an Projekten gibt, gerade auch im Bildgenerierungsbereich, von denen man vielleicht lieber nichts wissen will. Und was dann hochkocht und was dann zufällig gerade einen Riesenhype erfährt, ist wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen dem Zufall geschuldet. Natürlich kann man hier schon ablesen, dass anscheinend bei nicht wenigen unserer Mitmenschen ein Bedürfnis da ist, menschlichen Kontakt zu minimieren und dann doch lieber einen digitalen Assistenten zu haben. Und wie schon vorhin gesagt, man stellt sich eben die Frage, ist es denn wirklich so wertvoll, wenn dir jemand E-Mails beantwortet, vor allem wenn da das Risiko einhergeht, dass vielleicht jemand Falsches die bekommt oder dass der natürlich auch nicht entscheiden kann, welche Katrin war denn das jetzt und so. Also da ist wahrscheinlich auch einfach der technische Reiz interessant. Am Ende ist es aber eine bessere Siri und wenn das dann einhergeht damit, dass ich praktisch den Zugriff auf meine Daten erlaube, ist das nicht besonders attraktiv, das Ganze.
Das, was mich am meisten verwirrt hat, war, dass ich gelesen habe, dass der Entwickler dieses Moldbooks gestanden hat, dass er selber eigentlich überhaupt nichts programmiert hat.
Ja, genau. Er ist ein Softwareentwickler, der hat auch viel Geld damit in der Vergangenheit verdient, der kann das. Und das ist überhaupt eine wichtige Unterscheidung, die man im Moment treffen muss. Es gibt natürlich Leute, die seit Jahrzehnten in dem Bereich arbeiten, die sehr viel eben programmieren, coden. Und die können mit dieser neuen Technologie sicher besser umgehen, als es jetzt Person XY, die damit noch nie was zu tun hatte und eben denkt, anhand dieser Technologie plötzlich auch ein Softwareentwickler zu sein. Nur nützt es eben alles nichts, wenn am Ende die ganze Technik nicht zulässt, dass man bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt. Und was dieser Steinberger, also Peter Steinberger aus Österreich, der Entwickler eben dieses Moldbots, was der gemacht hat, ist, er hat eine KI beauftragt, ihm einen solchen Code zu schreiben. Jetzt würde ich davon ausgehen, dass er, weil er über das nötige Fachwissen verfügt, da eben auch noch sein menschliches Wissen mit eingebracht hat. Dann hat er das Ding aber einfach frei der Community zur Verfügung gestellt und dann wird daran weiter programmiert, weiter gefeilt, Zusatzsoftware noch entwickelt und da verliert man sehr schnell den Überblick, wer am Ende was getan hat. Deshalb wird man immer wieder irgendwo einen neuen Eisberg aus dem Wasser ragen sehen und nie ganz genau wissen, was sich dahinter eigentlich alles verbirgt.
Ist das ein Problem von blindem Vertrauen in Technik, also dass dahinter Nerds stehen, sage ich mal jetzt ganz dreist, oder ist es ein eigentlich zutiefst kapitalistisches Problem, also dass erstmal wie wild ein Zukunftsmarkt besetzt wird und mögliche Kollateralschäden dann später behoben werden?
Ja, genau. Also es gibt ja im Tech-Sektor diesen Ausspruch, einfach schnell wachsen, dabei alles zerstören. Das ist praktisch die neue Gangart und man hat schon in diesem gesamten Bereich, der jetzt unter den Marketingbegriff KI fällt, das Gefühl, dass da viele Testballons gestartet werden, dass man auch versucht, was ist denn rechtlich alles möglich, wie weit können wir gehen? Ich denke da jetzt zum Beispiel an den Bildgenerator von Grok, dieses Imagine, was nach wie vor zulässt, dass da fragwürdige Inhalte damit generiert werden können. Und ja, man kennt Elon Musk als jemanden, der ein Grenzgänger in vielen Bereichen ist. Und auch hier scheint er einfach ausloten zu wollen, was ist denn alles erlaubt. Das ist auch keine wirklich neue Diskussion. Man hatte die seit vielen Jahren auf Social Media. Ich kann mich erinnern an so Manga-Comics und so, die Darstellungen von Kindern gezeigt haben. Und das eine Social Network hat es dann gestattet unter dem Begriff der Kunstfreiheit und andere haben das dann eben doch schon als Kinderpornografie praktisch verboten. Das ist also ein Grenzziehungsproblem und das Grenzziehungsproblem erstreckt sich dann auch über die Kontinente. Also die großen Firmen haben das Problem, dass in Europa wieder andere Regeln gelten als in Amerika. Und man wird am Ende sehen, was da an Gesetzen auf den Weg gebracht wird, um dem Ganzen einen gewissen Einhalt zu gebieten, weil ich denke, das ist schon nötig. Das Problem, das du jetzt angesprochen hast, ist, es gibt eigentlich jetzt sehr viele Menschen, die sich plötzlich als Fachleute fühlen, die sind es aber nicht, weil sie einfach Fähigkeiten nur mit dem Computer generieren, die aber im Idealfall eigentlich im menschlichen Gehirn liegen sollten, vor allem um dann am Ende bestimmte Qualitätsstandards noch zu erfüllen, Sicherheitsstandards noch zu erfüllen. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich die Leute, die sich eben sehr gut damit auskennen und die auch sehr erfolgreich diese neue Technologie, zum Beispiel als Lösungen für Unternehmen oder so, sehr spezialisierte Lösungen mit sehr speziell trainierten Modellen auf den Weg bringen und die dann auch gut funktionieren mit sehr geringen Fehlerquoten, weil sie eben auf ein ganz bestimmtes Aufgabengebiet reduziert werden. Das ist das, was man unter dem Begriff maschinelles Lernen seit langem kennt, sei es in der Forschung, wenn es um das Falten von Eiweiß geht. Da hört man ja immer wieder, wow, toll, mit künstlicher Intelligenz wurden Durchbrüche erzielt. Man muss sich dann aber immer ganz genau anschauen, um was es sich dabei handelt und was Eiweißfaltung angeht, wird zumindest nicht ChatGPT eingesetzt.
Muss ich irgendwie jetzt als Privatperson vorsorgen im Internet? Gibt es irgendeinen Hinweis, den du Privatpersonen geben kannst, auf was sie jetzt konkret achten müssen?
Ja, also da ist es natürlich die Frage, wie intensiv man mit diesen Dingen umgeht. Ich würde mal als Faustregel sagen, je mehr ich künstliche Intelligenz in welcher Form auch immer nutze, desto mehr muss ich mich eigentlich auch damit befassen. Ist das, was ich hier tue, rechtlich legitim? Bin ich, wenn ich das tue, sicher? Also ist mein Computer weiterhin sicher? Und dann vor allem auch noch ein drittes Thema. Wie lesen sich eigentlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Anwendung, die ich hier gerade verwende? Auch wenn man sich anschaut, was diese ganzen sozialen Medien so in ihren Geschäftsbedingungen stehen haben, dass man Fotos, die man dort hochlädt, eigentlich abschreiben kann, dass die damit tun können, was sie wollen. Selbstverständlich auch ihre KI-Modelle trainieren. Und ich weiß jetzt beispielsweise bei OpenAI, das ist also der Hersteller von ChatGPT, das ist ja wirklich die am weitesten verbreitete Anwendung weltweit. Das Unternehmen selbst spricht von 800 Millionen wöchentlichen Nutzern. Und wenn man dort mal ein bisschen nachschaut, dann ist es eben so, dass die Chats, die dort entstehen, also im Gespräch mit diesem Chatbot, die werden nicht gelöscht, selbst dann, wenn man auf Delete geht. Also es gibt einen solchen Knopf, um das zu löschen, nur das wird weiter behalten. Für Trainingszwecke und so weiter. Und dann gibt es ein bestimmtes Formular, ein Opting-out-Formular, also ein Formular, wo man dann das Unternehmen anweisen kann, nein, ich will wirklich, dass meine Daten endgültig gelöscht werden. Aber um dieses Formular auszufüllen, muss man sämtliche persönliche Daten angeben bis hin zur Adresse. Und die Frage ist, ob man das denn dann will.
Im Zusammenhang mit einem riesigen Datenleck auf der KI-Plattform Notebook stellen sich grundlegende Fragen der Nutzung von künstlicher Intelligenz. Wir haben versucht, ein paar dieser Fragen zu beantworten mit unserem Kontrafunk-Kollegen Thomas Hoffmann, der sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Danke, Thomas, für deine Informationen.
Sehr gerne, Andreas.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Die Europäische Union entstand aus der sogenannten Montanunion, offiziell Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Das große Unbehagen vieler Menschen gegen die EU rührt daher, dass sich die EU nicht mehr als Wirtschaftsunion souveräner Nationalstaaten versteht, sondern als ein supranationales Gebilde aus Staaten, die immer mehr hoheitliche Rechte ihrer Souveränität an die EU-Kommission abtreten sollen. Der Eifer, mit dem die EU-Bürokratie durch immer neue Gesetze und Verordnungen in den Alltag der EU-Bürger eingreift, erzürnt immer mehr Menschen, aber auch nicht wenige Regierungen in den EU-Staaten, die sich vorkommen, als erwarte Brüssel von ihnen im Gleichschritt zu marschieren, ohne aufzubegehren. Hören Sie dazu den Kommentar von Martina Binnig.
Sage und schreibe 1456 Rechtsakte hat die EU-Kommission im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht. Und nahezu täglich werden abgeschlossene Gesetzesverfahren im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Längst nicht alle davon gelangen in eine der zahlreichen Pressemitteilungen, die die EU-Kommission gefühlt rund um die Uhr absondert. Deswegen bleiben manche Gesetze völlig unbemerkt, nämlich immer dann, wenn sie bereits bestehende Gesetze lediglich konkretisieren. Besonders tückisch, oder sollte man eher sagen heimtückisch, sind sogenannte Durchführungsverordnungen. Denn in ihnen kann die EU-Kommission im Grunde schalten und walten, wie sie mag, ohne Parlament oder Rat einbinden zu müssen. So geschehen Ende Januar mit der Durchführungsverordnung für eine gemeinsame Reaktion bei Gesundheitsgefahren. Darin wird nicht weniger festgelegt als ein EU-weiter Gleichschritt der Maßnahmen, die künftig im Falle einer gesundheitlichen Notlage in der EU getroffen werden müssen. Hier ist von einem EU-Gesundheitssicherheitsausschuss die Rede, in dem die Gesundheitsbehörden der EU-Länder vertreten sind, aber die EU-Kommission den Vorsitz hat. Und dieses dubiose Gremium ist durch die klammheimlich beschlossene Verordnung nun rechtskräftig dazu befugt, eine, so wörtlich, widerspruchsfreie Krisenkommunikation auszuarbeiten. Das klingt nicht nur nach Gleichsprech, sondern ist auch genau so gemeint. Die EU-Staaten müssen im Krisenfall nämlich nicht nur effektive Kommunikationskanäle zwischen ihren jeweils zuständigen Behörden einrichten, sondern sich auch mit vereinheitlichten Aussagen an die Öffentlichkeit wenden. Das heißt, letztlich gibt die EU-Kommission in zentralistischer Weise vor, was und wie im Falle einer Gesundheitsnotlage der Bevölkerung gesagt werden darf. Außerdem müssen die Behörden alle relevanten Informationen übermitteln, die für die Koordinierung der Krisenreaktion nützlich sein können. Dazu zählen zum Beispiel auch personenbezogene Daten für die Kontaktnachverfolgung. Das kommt einem nur allzu bekannt vor. Und tatsächlich baut die neue Verordnung ausdrücklich auf den angeblich aus der Corona-Krise gewonnenen Erfahrungen auf. Die EU-Kommission behauptet, dass die grenzüberschreitende Kontaktnachverfolgung ein wichtiges Instrument für eine wirksame Eindämmung der Ansteckungen sei, mit dem möglicherweise infizierte Personen rasch identifiziert werden können, um sie zu isolieren, zu testen oder zu behandeln. Wie bitte? Eine heimlich beschlossene EU-Verordnung schreibt allen EU-Mitgliedstaaten vor, den Corona-Wahnsinn im Krisenfall künftig 1:1 zu wiederholen? Wo bleibt da der Aufschrei der Medien und der Öffentlichkeit? Nun, er bleibt aus, eben weil Durchführungsverordnungen still und leise erlassen werden können. Und welcher Journalist und welcher EU-Bürger wählt als Feierabendlektüre schon das Amtsblatt der Europäischen Union? Doch es kommt noch schlimmer, denn in der neuen Verordnung bekennt sich die EU-Kommission nicht nur zu den internationalen Gesundheitsvorschriften der Weltgesundheitsorganisation, WHO, sondern auch zu deren One Health-Ansatz. Mit diesem Begriff ist gemeint, dass es nur eine einzige Gesundheit gibt, in der die menschliche Gesundheit mit derjenigen von Tieren und Pflanzen sowie des gesamten Planeten verbunden ist. Wozu jedoch angeblich ein radikaler Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft Richtung Klimaneutralität nötig sei. Schon in einem 2022 veröffentlichten Fünfjahresplan forderte die WHO daher eine, Zitat, globale Governance im Bereich One Health unter ihrer Führung. Es liegt also auf der Hand, wem die Durchführungsverordnung vor allem dienen soll, nämlich dem Klima- und Impfstoffmarkt und den Interessen all derer, die von einem entsprechenden Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft profitieren. Die fatalen Folgen dieser großen Transformation sollen einmal mehr die EU-Bürger ausbaden.
Martina Binnig kommentierte. Wir biegen ein in die Schlussgerade unserer heutigen Ausgabe von Kontrafunk aktuell. Wie immer noch schnell ein Hinweis auf das weitere Programm des Kontrafunks. Um 10, 16 und 22 Uhr lädt sich Stefan Milius in eine neue Ausgabe der Schweizer Stunde ein, wenn er im Gespräch ist mit SVP-Nationalrat Franz Grüter über den Fall des ehemaligen Mitarbeiters des Schweizer Nachrichtendienstes Jacques Beau, der von der EU wegen angeblicher pro-russischer Propaganda mit harten Sanktionen belegt wurde. Außerdem unterhält sich Stefan Milius mit Hans Biri von der Schweizer Vereinigung Industrie und Landwirtschaft über das umstrittene Mercosur-Freihandelsabkommen und die Auswirkungen auf Schweizer Bauern. Um 10, 16 und 22 Uhr also Schweizer Stunde im Kontrafunk. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, wir freuen uns über jede Ihrer Zuschriften an die Adresse info@kontrafunk.radio. Damit bleibt mir wie immer, mich für ungebrochenes Interesse für unser Informationsangebot und Ihre Loyalität für den Kontrafunk zu bedanken. In der Hoffnung, dass Sie uns weiter gewogen bleiben, wünscht ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.